Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. In Europa tun sich viele Länder nach wie vor schwer, Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten aufzunehmen. Und so versucht die Gemeinschaft seit langem, die Menschen, die auf dem Kontinent ankommen, gerecht zu verteilen. Bislang ohne Erfolg. Es war 2018 Sache weniger Staaten, Asylsuchenden eine vorläufige Bleibe zu bieten. Länder wie Deutschland und Frankreich nahmen über 100.000 auf. Auch in Griechenland, Spanien oder Italien, wo die meisten Europa erreichten, war die Zahl hoch. In Polen oder Portugal fanden schon weit weniger Schutz. Die baltischen Staaten oder Ungarn ließen kaum jemanden herein. Weil die Solidarität der Europäischen Union Grenzen hat, möchte Bundesaußenminister Heiko Maas nun ein Bündnis der Hilfsbereiten mit verlässlichen Aufnahmekontingenten, um die Menschen, die von Schiffen im Mittelmeer gerettet werden, auf bereitwillige Länder zu verteilen. Deutschland soll dabei Vorreiter sein. Markus Schmidt.
Heldin oder Menschenschmugglerin? Carola Rakete wird von der Stadt Paris für ihr Engagement für die Menschenrechte mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet. So beschloss es gestern der Stadtrat. Für Italiens Innenminister Matteo Salvini ist Carola Rakete dagegen eine Menschenschmugglerin. Via Tweet schrieb er heute: Ohne Piratenschiffe der NGOs, ohne sogenannte deutsche Heldinnen namens Carola, sinken die Überfahrten und es gibt nicht mal mehr eine Ankunft. So weit liegen in Europa die Meinungen zur Seenotrettung auseinander. Gegen Carola Rakete wird in Italien weiterhin ermittelt. Die Flüchtlinge der Sea-Watch sollen auf einige aufnahmewillige Länder in Europa verteilt werden, darunter Deutschland. Deutschlands Außenminister Maas will nun das, wie er es nennt, unwürdige Geschachere beenden und eine Art Koalition der aufnahmewilligen EU-Staaten formen. Deutschland ist bereit, einen substanziellen Beitrag zu leisten und zu garantieren, immer ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen. Zurückhaltung bei der Union, es gelte keine neuen Anreize zur Flucht zu schaffen, man müsse aufpassen.
Dass wir, indem wir über solche Kontingente reden, nicht neue Pull-Faktoren schaffen. Und wir sollten auch berücksichtigen, dass Ziel bleiben muss, dass wir eine gesamteuropäische Lösung erreichen.
Eine gesamteuropäische Lösung, bei der die EU seit Jahren nicht vorankommt. Kommende Woche steht das Thema auf der Tagesordnung der EU-Innenminister wieder mal.
Wir können als Deutschland, Europa kann nicht zusehen, wie der Humanismus im Mittelmeer begraben wird. Deshalb nicht nur reden, sondern endlich zügig handeln.
Nach Angaben des UNHCR sind im vergangenen Jahr 2.275 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken oder gelten als vermisst. Ende März diesen Jahres hat die EU ihre Seenotrettungsmission Sophia im Mittelmeer eingestellt.
Die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland haben nicht nur für die AfD selbst besondere Bedeutung. Auch Björn Höcke vom sogenannten Flügel, der unter Rechtsextremismusverdacht steht, verspricht sich viel von ihnen. Die AfD wird nach jüngsten Umfragen stark abschneiden in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und der nicht nur von rechts außen wie ein Popstar gefeierte Höcke sieht sich und seinen Flügel ebenso im Aufwind. Dabei würden ihm so einige in der AfD gerne den Wind aus den Segeln nehmen. Zu viel Personenkult, zu weit rechts. Doch man arrangiert sich mit Höcke und wollte beim Wahlkampfauftakt der Partei in Brandenburg heute nichts von Zwistigkeiten wissen. Was nachhallt von diesem Tag in Cottbus? Höcke, Höcke, Höcke. Gried von Petersdorf.
Dass 100 AfD-Funktionäre und Mitglieder in dieser Woche gegen ihn, den Parteichef Thüringens Björn Höcke, protestierten. Hier in Cottbus spielt das offenbar keine Rolle. Er wird von manchen geradezu euphorisch empfangen. Und Bundessprecher Jörg Meuthen erkennt mit einem Blick, hier ist Höcke Heimspielland. Der in der Partei polarisierende Spitzenkandidat aus Thüringen lässt sich feiern und sucht den Schulterschluss mit dem Brandenburgischen Landesverband beim Wahlkampfauftakt.
Lassen wir hier mit einer friedlichen Revolution an der Wahlurne am 1. September in Brandenburg und Sachsen und am 27. Oktober in Thüringen die politische Sonne im Osten wieder aufgehen. Lassen wir sie dann über ganz Deutschland scheinen!
Der Osten ist eine sichere Bastion für die AfD. Die guten Umfrageergebnisse machen selbstbewusst gegenüber den Parteikollegen im Westen. Die drei Spitzenkandidaten stehen hier demonstrativ zusammen. Der Brandenburger Andreas Kalbitz ist ein echter Verbündeter von Höcke. Höckes als nationalistisch-völkisch bezeichneter Flügel ist auch hier zu Hause.
Der Flügel ist ein integraler Bestandteil der AfD, aber die AfD selber hat ihre Wirkmacht durch die Spannbreite, die sie abbildet. Dafür steht auch der Flügel.
Ohne Höcke geht es offenbar nicht, müssen auch Höcke-Skeptiker erkennen. Zu beliebt im Osten und zu mächtig wiederum auch die Ost-AfD. Richtungsstreit, Spaltung, das bestreitet der Bundessprecher Jörg Meuthen vehement.
Und hier unsere Antwort. Nein, das tut sie ganz gewiss nicht. Darauf verlasst euch. Vergesst das, ihr Traumtänzer. Wir lassen uns nicht spalten.
Dass der sogenannte Flügel vom Verfassungsschutz zumindest ins Visier genommen wurde, dafür gibt es hier Spott.
Natürlich auch ein herzliches Grüß Gott an die anwesenden und aufmerksamen Schlapphüte vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich erlaube mir hier die kleine Anmerkung, wenn Sie hier wirklich was entdecken wollen, gehen Sie rüber in den Puschkin-Park, da sind Grüne, SPD, Linke, da werden Sie fündig.
Klar ist, die AfD will hier vor allem Geschlossenheit demonstrieren.
In Somalia hat es erneut einen tödlichen Anschlag auf ein Hotel gegeben, das auch häufig von Politikern und Ausländern besucht wird. Mindestens 29 Menschen wurden getötet. Diese und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Susanne Daubner.
Bei dem Anschlag in der Hafenstadt Kismayo wurden auch mehr als 50 Menschen verletzt. Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab hat die Tat für sich reklamiert. In dem Hotel hatten Lokalpolitiker über die Organisation der bevorstehenden Regionalwahlen beraten. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich vor dem Gebäude in die Luft. Anschließend lieferten sich bewaffnete Kämpfer ein stundenlanges Feuergefecht mit Sicherheitskräften. Sturm Barry hat im Bundesstaat Louisiana die Südküste der USA erreicht. Er habe sich mittlerweile von einem Hurricane zu einem Tropensturm abgeschwächt, teilten die Behörden mit. Zuvor habe Barry über dem Meer enorme Wassermassen angesammelt. Für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen deshalb große Regenmengen und Sturmfluten. Die Menschen in der Region New Orleans bereiten sich nach Kräften darauf vor. Facebook muss wegen schwerer Verstöße gegen den Datenschutz offenbar umgerechnet 4,4 Milliarden Euro Strafe zahlen. Nach US-Medienberichten stimmte die Verbraucherschutzbehörde einem entsprechenden Vergleich zu. Hintergrund ist der Skandal um die Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Sie hatte Daten von etwa 87 Millionen Facebook-Nutzern abgeschöpft und unter anderem im Wahlkampf von Präsident Trump verwendet. Das deutsche Röntgenteleskop Erosita ist erfolgreich vom Weltraumbahnhof Baikonur ins All gestartet. In etwa 3 Monaten soll die Trägerrakete ihr Ziel in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung erreicht haben. Erosita kann bis zu 6 Milliarden Jahre zurückblicken und sichtbar machen, wie das Universum damals nach dem Urknall aussah und wie es heute aussieht.
Die Demokratische Republik Kongo könnte sehr reich sein. Diamanten, Gold, Kupfer, viele Rohstoffe sind im Überfluss da. Doch um diese Schätze gibt es erbitterte Kämpfe zwischen der Armee eines schwachen Staates, verschiedenen Rebellengruppen, lokalen Bürgerwehren. Allein in den vergangenen Wochen flohen 300.000 Menschen im Osten des Landes vor Auseinandersetzungen. In dieser schwierigen politischen Situation kämpfen Mediziner gegen eine Ebola-Epidemie. Seit deren Ausbruch vor fast einem Jahr sind hunderte Menschen im Kongo an Ebola gestorben. Eine Viruserkrankung, die nur wenige überleben. Unsere Korrespondentin Sabine Boland zeigt, wie schwierig der Umgang mit der Krankheit und deren Opfern ist.
Der strömende Regen ist das kleinste Übel, mit dem Lorden Kakule Muhekwa und sein Team zu kämpfen haben. Mal wieder sind sie unterwegs, um einen Leichnam abzuholen. Die Bewohner des kleinen Ortes in der Nähe der ostkongolesischen Stadt Butembo sind argwöhnisch. Zu viel Beunruhigendes haben sie über Ebola gehört. Muhekwa und seine Leute sollen sicherstellen, dass Menschen, die am tödlichen Ebola-Virus gestorben sind, ein würdiges Begräbnis bekommen. Ein Familienmitglied darf im Schutzanzug mit ins Haus, um den Leichnam einer jungen Frau herauszuholen. Wir machen das, um Gerüchte zu vermeiden. Die Familie muss sehen können, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Gerüchte und Aberglaube sind nur ein Hindernis im Kampf gegen Ebola. Wir hören immer, dass die Organe der Toten gestohlen werden, um sie zu Geld zu machen. Deshalb werden sie in den Säcken versteckt. Aber ich habe gesehen, dass meine Schwägerin unversehrt war. Das Bestattungsteam bringt die Tote nun in die nächstgelegene Leichenhalle. Hier wird gerade ein Kind für die Beerdigung vorbereitet, ebenfalls ein Ebola-Opfer. Der Vater des Jungen filmt mit dem Handy. Auch er will sicher sein, dass er später wirklich seinen Sohn beerdigt. Das Schutzteam klärt unermüdlich auf. Ihr dürft die Kranken auf keinen Fall berühren, auch die Toten nicht, erklärt Lorden Muhekwa. Um Ebola-Opfer in Frieden bestatten zu können, brauchen sie die kongolesische Armee. Denn in der Gegend um Butembo herrscht Krieg. Sogar Behandlungszentren werden von Rebellen angegriffen. Doch den Regierungssoldaten traut die geschundene Bevölkerung ebenso wenig. Dass wir beim Kampf gegen Ebola ein Problem mit der Bevölkerung haben, sagt Muhekwas Kollege, haben wir auch den Politikern zu verdanken. Letztes Jahr wurden die Wahlen wegen Ebola verschoben und man hat dann verbreitet, Ebola sei nur erfunden worden, um die Wahlen zu verhindern. Doch Ebola ist bittere Realität mit bislang fast 1500 Toten in einer Region, die ohnehin zu den schwierigsten in ganz Afrika zählt. Die junge Frau kann unter dem Schutz der Soldaten würdig beerdigt werden. Ein winziger Erfolg für das Bestattungsteam. Es scheint sogar die Sonne. Aber Regen wäre, wie gesagt, das kleinste Übel.
Zum Sport und damit zum Tennis, bevor morgen Wimbledon das Endspiel der Männer zwischen Federer und Djokovic startet, trafen heute zwei starke Frauen aufeinander. Und das Finale endete mit einer Überraschung, denn die Favoritin und siebenmalige Wimbledon-Siegerin hat verloren. Julia Büchler.
So ist es. Dabei wollte Serena Williams den Grand-Slam-Rekord einstellen. Nur ein Sieg fehlt ihr dazu noch. Aber es klappt einfach nicht mehr. Seit sie Mama ist, kein Finalsieg. Fast zwei Jahre schon. Heute verlor die US-Amerikanerin überraschend deutlich mit 6:2 und 6:2 gegen Simona Halep aus Rumänien. Da in Rumänien gibt es nicht mal Profi-Rasenplätze zum Trainieren. Simona Halep brillierte trotzdem. Und wie? Sie schrieb Geschichte und erfüllte gleichzeitig einen Traum ihrer Mutter.
Als erste Rumänin gewinnt Simona Halep das traditionsreichste Tennisturnier der Welt und erfüllt sich damit einen lange gehegten Wunsch.
Es war der Traum meiner Mutter. Als ich 10 oder 12 Jahre alt war, sagte sie, wenn du etwas im Tennis erreichen möchtest, dann musst du das Finale in Wimbledon spielen. Also ein Riesendankeschön an meine Eltern.
Die Rumänin von Beginn an mit einer unglaublichen Vorstellung und spektakulären Punktgewinnen. Nach nur 26 Minuten gewinnt Halep den ersten Satz locker und leicht mit 6:2. Anerkennung gibt's dafür selbst von den Royals. Im zweiten Durchgang kommt Serena Williams besser in die Partie. Die Rumänin aber hält ihr starkes Niveau und entscheidet auch den sehenswertesten Ballwechsel des Finals für sich. Nach gerade einmal 56 Minuten nutzt Halep ihren ersten Matchball, schlägt Williams mit 6:2 und 6:2 und sichert sich damit ihren ersten Wimbledon-Titel. Serena Williams muss hingegen weiter auf die Einstellung des Grand-Slam-Rekords warten.
Wenn eine Spielerin so gut spielt, muss man den Hut ziehen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem hart erkämpften Erfolg.
Während Serena Williams bei den US Open die nächste Chance bekommt, feiert Simona Halep den zweiten Grand-Slam-Erfolg ihrer Karriere.
10 Jahre hat es gedauert und jetzt mischt bei der Tour de France in Sachen Gesamtwertung wieder ein deutscher Radfahrer vorne mit. Emanuel Buchmann aktuell 10. und da will er auch mindestens bleiben. Ganz vorne fährt seit heute wieder ein Franzose. Pünktlich zum Nationalfeiertag morgen holt sich Julien Alaphilippe das gelbe Trikot zurück. Timing parfait.
Schon vor dem morgigen Nationalfeiertag haben die Franzosen Anlass zum Feiern. Julien Alaphilippe erobert das gelbe Trikot zurück. Zufriedenheit auch bei Emanuel Buchmann, der sich im Gesamtklassement auf Rang 10 verbessert.
Ja, die Etappe heute war richtig schwer. Das waren am Ende doch fast 4000 Höhenmeter. Und das merkt man natürlich schon.
Der Respekt vor der schweren Etappe mit 7 Bergwertungen bei allen Fahrern riesengroß. Eine Herausforderung, die Thomas de Gendt vor Tausenden von Zuschauern an der Strecke am besten meistert. Der Belgier fährt von Beginn an vorne weg. Im Hauptfeld dahinter auch der Franzose Julien Alaphilippe, der im Kampf ums gelbe Trikot die Verfolgung aufnimmt. Thomas de Gendt aber rettet nach 200 Kilometern seinen Vorsprung ins Ziel nach St. Etienne. Julien Alaphilippe holt sich als Dritter trotzdem das gelbe Trikot zurück. Ich bin total glücklich, habe heute alles gegeben. Morgen am Nationalfeiertag in meinem Land im gelben Trikot fahren zu dürfen, bedeutet mir sehr viel. Julien Alaphilippe strahlt heute mit allen Franzosen um die Wette. Der morgige Tag wird für ganz Frankreich zu einem besonderen Feiertag.
Und ein besonderes Formel-1-Rennen gibt es morgen in Silverstone beim Großen Preis von Großbritannien. Da hat Lewis Hamilton Heimvorteil. Die große Frage ist, kann er den auch nutzen? Er wolle sein Land stolz machen, so der Brite. Momentan führt er in der WM-Wertung souverän mit 31 Punkten Vorsprung. Beim Qualifying heute aber lief nicht alles nach Plan.
Eine kleine Überraschung ist das schon, zumindest ein Thema zum Tuscheln. Englands Hoffnungsträger, Großbritanniens globaler Star, die unbestrittene Nummer 1 bei den Silberpfeilen, Lewis Hamilton, muss sich erklären. Ich habe einfach zu viele Fehler gemacht, übers ganze Qualifying, das war einfach nicht gut von mir. Hamilton kommt aus der Spur. Am Ende fehlt ihm allerdings auf die Pole Position ein Nichts von 6.000stel Sekunden. Sein Teamkollege Valtteri Bottas ist über die knapp 6 Kilometer lange Runde schneller und beginnt den Großen Preis von England vom besten Startplatz. Ein größerer Unterschied bei der Konkurrenz. Sebastian Vettel ist über eine halbe Sekunde langsamer als sein Teamkollege.
Ich glaube, grob zusammengefasst macht das Auto noch nicht das, was ich will. Und da ecke ich vielleicht ein bisschen an. Aber ja, wir experimentieren relativ viel, probieren viele Sachen aus. Aber heute Nachmittag wollen es einfach nicht klappen.
Charles Leclerc ist damit im Ferrari als dritter, erster Verfolger der Silberpfeile. Im Qualifying waren die zweiten Fahrer übrigens heute besser als die ersten. Wie gesagt, eine kleine Überraschung.
Und eine große Überraschung könnte es jetzt geben, vorausgesetzt, Sie haben richtig getippt. Hier sind die Lottozahlen. 3, 10, 26, 29, 30, 42. Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Dann versuchen wir unser Glück jetzt mit Sven Plöger, der hoffentlich prima Sonntagswetter zu verkünden hat. Oder etwa nicht?
Vielen Dank für die Nachfrage. Oder etwa nicht, weil dann habe ich eine Chance, darauf einzusteigen und zu sagen, Pina, ja, eher nicht. Wobei im äußersten Nordosten viel Sonnenschein ist, aber da würde man sich mutmaßlich den Regen wünschen. Ansonsten ist es durchwachsen, es ist kühl, aber ich bringe auch ein bisschen Aussichten auf Erwärmung in den nächsten Tagen. So, und jetzt gucken wir zunächst mal auf die Sonnenausbeute für morgen. Morgen ist eben Sonntag. Ich sagte es schon, im Nordosten gibt es wieder 8 bis 10 Stunden. Dann geht das sukzessive zurück von Schleswig-Holstein bis ins westliche Sachsen und auch in Richtung Niedersachsen von Ostfriesland kommend weiterziehend Richtung Nordrhein-Westfalen. Da wird sehr wenig Sonne geben. Da ist Nordseeluft unterwegs mit tief hängenden Wolken, eher herbstlich anmutend. Nach Südwesten geht es dann wieder los. Da haben wir teilweise 6 bis 8 Sonnenstunden. Und jetzt gucken wir mal auf den 15-Tage-Trend für Leipzig. Und ich gehe einen Schritt zur Seite. Dann sieht man nämlich den Start. 22 bis 24 Grad zunächst noch mal bis zur Wochenmitte. Und dann macht es einmal wupp. Und es geht mit den Temperaturen wohl ordentlich rauf. Wie hoch das am Ende wird, eher 26 oder eher über 35, das ist im Moment noch unsicher. Aber es kommt Sommerwärme zurück. Blicken wir in diese Nacht hinein. Es sind noch Schauer unterwegs. Vor allen Dingen ist das in der Osthälfte und im Süden so. Und die kommen immer von Norden nach Süd gezogen in dieser kühlen nördlichen Strömung Richtung Ostfriesland. Auch ein bisschen Nieselregen. Das ist diese flache Nordseebewölkung. Temperaturen morgen früh 11 bis 15 Grad. Und der Vormittag, der startet dann auch wieder mit vielen Wolken. Erste Schauer und Gewitter. Gewitter vor allen Dingen am Alpenrand, am Erzgebirge. Der Nieselregen im Nordseeumfeld ist da. Und in Richtung Nachmittag wird es dann zwar Aufhellungen geben, aber sofort, wenn die Sonne reinscheint, dann geht's los mit Schauern, teils kräftigen Gewittern im Osten und Süden. Nach Nordwesten eher trocken, aber häufig eben trüb. Das sind die Temperaturen 19 bis 23 Grad, in einigen Regionen etwas tiefer. Nordwestwind Stärke 2 bis 4 und die Aussichten zeigen folgendes Bild. Am Montag im Süden ein paar Schauer, am Dienstag im Norden 19 bis 23, im Süden 24 bis 28 Grad. Also im Süden, Pina, kehrt schon mal die Sommerwärme zurück.
Dankeschön, Sven Plüger. Und das war's von uns. Jetzt folgt das Wort zum Sonntag, das sich dem Ehepaar von Moltke und seinem Widerstand gegen die Nazi-Diktatur widmet. Und wir sind morgen wieder für Sie da, dann ebenfalls zu dieser Stunde. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.